Vielleicht wird manch einer meiner Leser nun viele Fragen auf dem Herzen haben, aber ich fürchte, ich werde ihm da nicht helfen können. Ich muss nämlich gestehen, dass ich diese ganze Geschichte aus dem Gedächtnis so niedergeschrieben habe, wie sie mir selbst erzählt worden ist. Das ist kein Anfang diesmal, sondern der Beginn des Nachworts des Verfassers. Und es handelt sich um das Buch Momo von Michael Ende. Darum soll es auch mal ein bisschen gehen.
Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm.
Tja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein gut und schön. Das kennt ihr vielleicht, vielleicht habt ihr es selber gelesen, vielleicht habt ihr einen Film gesehen, es gibt ja eine Verfilmung auch dazu. Vielleicht kennt ihr es auch noch nicht. Was ist das eigentlich für ein Buch, ja? Momo, also gehört, hat man schon mal davon, zumindest ich auch. Ich muss zugeben, auch ich hatte es bis vor kurzem nicht gelesen und hätte es wahrscheinlich bis auf den heutigen Tag noch nicht gelesen, wenn ich nicht in einem fabelhaften Literaturkreis Mitglied wäre, in dem wir eben verschiedene Literaturen lesen. Alte, neue, wie es gerade so kommt. So bin ich auf Momo gekommen. Und ich muss sagen, also es ist unglaublich, ja, um es mit einem Wort zusammenzufassen. Gut, zunächst mal fangen wir mal weiter vorne an. Michael Ende kenne ich, was heißt Michael Ende, kenne ich, Nonsens, kannte ich als Autor, also Bücher von ihm, lange Jahre meines irdischen Daseins nur als Verfilmungen, oder machen wir es noch konkreter, als eine Verfilmung, nämlich die Augsburger Puppenkiste, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Eine ganz bezaubernde Verfilmung, wie ich finde, wie ich dann viele Jahre später, als ich Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und den Folgeband Jim Knopf und die Wilde 13 meinen eigenen Kindern vorgelesen habe. Genau, und das hat mich damals schon begeistert, beim Anschauen schon. Und zwar genau dieses, ja, ich weiß auch nicht, dieses Bezaubernde. Es ist auf eine ganz reizende Art unspektakulär und trotzdem spannend und märchenhaft. Ja, und dann habe ich es eben viele Jahre später gelesen und da ist mir dann der Hut weggeflogen oder die Schädeldecke rausgesprengt worden oder ich weiß gar nicht was. Weil der Clou bei diesem ganzen Ding, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr es nicht kennt, will ich jetzt euch hier nicht irgendwas spoilern, was ja so viel heißt wie versauen oder verderben. Ja, also spoilen, to spoil. Es ist eine Geschichte, die irgendwie anfängt, wie so eine, ja, ganz nette, nette, lustige Kindergeschichte mit originellen Einfällen und so weiter. Bisschen abenteuerlich auch. So, die sich aber rundet nach vielen hundert Seiten. Das ist ein Riesending. Also die zwei Bände zusammen. Zu einem unglaublichen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Gemälde, Bild von, ja, also Dimensionen sprengenden, ich versteige mich zu derartigen superlativen oder hier jedenfalls ja, bewusstseinsverändernden und herzverändernden Dimensionen. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Und weil es aktuell ist, ich habe da speziell dazu ja schon mal einen Podcast gemacht, aber es ist immer noch aktuell, der Held der Geschichte ist ein schwarzer Junge. Und zwar, es ist nicht einfach nur irgendein schwarzer Junge, sondern, aber dazu muss man das ganze Buch lesen, nicht wahr? Das ist der Held der Geschichte, ja. Also, und den nennt halt Michael Ende, weil es damals dann noch unproblematisch war, heißt der dann in dem Buch Neger, Negerkind, ja. Das ist schon alles. Und daraus jetzt irgendeine Art von Vorwurf zu konstruieren, das ist das Absurdeste, was man sich überhaupt vorstellen kann, ja. Wir reden vor Anfang der 60er Jahre, ja. Michael Ende hat nicht sehr viele Bücher geschrieben, ja. Der Held des ersten Buches, Jim Knopf, sein erstes Kinderbuch, ja, also ein größerer Roman von der Sorte, ist ein schwarzer Junge. Der Held des nächsten Buches ist ein kleines Mädchen, ja. Es sind keine, nicht wahr, weißen Jungs, die da irgendwelche Abenteuer erleben und so weiter. Wir reden bei Momo von Anfang der 70er Jahre. Ja, also der Mann ist seiner Zeit 50, 60 Jahre voraus und daraus irgendwas konstruieren zu wollen, was genau das Gegenteil ist von dem, das ist wirklich, also, da haben die Leute wirklich nicht gelesen, was da steht. Ja. Also das muss man mal, ich sage, so auf Worte geguckt. Und wenn man auf Wörter guckt, dann kann man natürlich alles mit allem machen, ist ja schon klar. Ne? Aber nochmal, ich wiederhole mich, ja, das Wort selber ist im Allgemeinen, es gibt Wörter, die haben die sind absichtlich rassistisch gebildet worden. Die gibt's schon, ja. Aber im Allgemeinen ist es nicht so. Und im Allgemeinen, 99% der Fälle entscheidet der Gebrauch eines Wortes darüber, ob es rassistisch gemeint ist oder nicht. Und nicht das Wort an sich. Wo sind wir denn? Ja, also ich meine, nicht wahr? Gut, Klammer zu. Momo habe ich jetzt schon erwähnt. Das ist das zweite Buch. An dem ersten Buch, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, hat er, glaube ich, ein halbes Jahr geschrieben oder so. Und es ist entstanden durch Zufall, weil Michael Ende zu der Zeit vieles schon ausprobiert hatte, Theaterstücke geschrieben, war auf der Schauspielschule, hat als Redakteur gearbeitet und es hat alles nicht so richtig gezündet. Und dann gab es eine schicksalhafte Begegnung. Michael Ende ist Jahrgang 29 und ist 1995 gestorben, vor seinem 66. Geburtstag mit 65 Jahren. Hat also den Krieg erlebt und so weiter. Und Wirtschaftswachstum nach dem Krieg wieder und so. Und all das hat ihn sehr geprägt. Was ihn auch sehr geprägt hat, war seine Herkunft. Sein Vater war Kunstmaler, Edgar Ende, der allerdings in der Zeit des Nationalsozialismus, weil er so abstrakt gemalt hat, oder surrealistisch oder so, als entartet galt und nicht ausstellen durfte, also kein Geld verdient hat. Und aber auch an seiner Kunst unbeirrbar festhielt. Die Mutter musste das Geld ranschaffen, was zu vielen Streitereien führte im Elternhaus, weil der Vater sich wirklich geweigert hat, auch irgendwie so Aufträge anzunehmen, einfach nur so Geldaufträge. Aber von seinem Vater hat er eine bestimmte Art von spiritueller oder, wie soll man sagen, spätromantischer, kann man das so sagen, Weltsicht mitbekommen, die kurz zusammengefasst, Romantik und so weiter, nicht wahr, davon ausgeht, es gibt hinter der Welt, wie wir sie wahrnehmen, eine andere, das ist eine eigentlichere, im Grunde sogar, aus der sich, das ist immer wieder bei Novalis, aus der sich diese Welt hier, unsere physische Welt, wie wir sie vorfinden, speist und nährt. Ja, also da sind unsichtbare Kräfte, aber auch ja, Götter, Dämonen, Geister, Engel, Verstorbene und so weiter zugange. Und das hat Michael Ende offenbar sofort überzeugt. Und dann hat er nie einen Zweifel gelassen, dass er davon überzeugt ist. Es gibt Interviews von Michael Ende mit Michael Ende, wo er das auch ganz eindeutig sagt. Davon geht er aus. Er ist fest überzeugt davon, dass da ein bevölkerter, ein riesiger, ein unendlich bevölkerter Kosmos ist von geistigen Wesen. Und wir selber gehören da mit dazu, zu einem Großteil, weil nur ein Teil von uns in unserem physischen Körper steckt. Also aus so einem Hintergrund kommt er raus. Und nun ist es eben zu einer schicksalhaften Begegnung gekommen, da Ende der 50er Jahre, da ist also Michael Ende so um die 30, Ende 20, um die 30 rum. Stimmt das, habe ich mich da jetzt noch nicht verrechnet? Nein, das stimmt wohl, ja. Wo ihn auf offener Straße in München wohl ein Freund, ein Illustrator, anspricht. Ach du, gut, dass ich dich treffe, so nach dem Schema. Ich wollte gerade ein Kinderbuch illustrieren, aber mir fehlt irgendwie noch ein Text dazu. Kannst du mir nicht irgendwas schreiben? Du schreibst doch irgendwie 2-3 Seiten, irgendein Kinderbuch. Ja. Und dann dachte sich Michael Ende, so sagt das in Interviews auch, ja, stimmt, ein Kinderbuch habe ich bisher noch nicht probiert. Mach ich mal das, ja. Er setzt sich hin, fängt an, schreibt das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer lebte, war sehr klein. Das ist der erste Satz. Und aus dem ersten Satz wächst dann der zweite und der dritte und so weiter. Ohne dass Michael Ende vorher weiß, worauf die Sache hinausläuft. Und das Ganze wird dann ein 400 Seiten starker Roman, so groß und dick, dass die Verlage, 12 Verlage oder was weiß ich, den ablehnen, weil sie sagen, kein Kind liest so ein dickes Kinderbuch. Ja, falsch, nicht wahr? Erstens, Kinder lesen's. Die 12 Verlage, die ihn abgelehnt haben, haben sich hinterher alle in den Hintern gebissen, vermute ich mal. Zweitens, ist es überhaupt ein Kinderbuch? Man weiß es nicht, ja. So, Und darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ich weiß, es geht um das Nächste. Und dafür lässt sich mich am Ende ein gutes Jahrzehnt Zeit, oder vielleicht mehr sogar, für Momo, was 1973 erscheint. Im Thienemann Verlag übrigens. Das ist der Verlag, der dann sich am Ende erbarmt gewissermaßen oder umgekehrt merkt, hier ist was Besonderes. Momo. Momo gibt's auch verfilmt. Wenn ihr das verfilmt kennen solltet, glaube ich auch in den 80ern oder so, verfilmt, genau wie die Unendliche Geschichte. Das ist eine eigene Unendliche Geschichte gewissermaßen. Wie mich am Ende die Verfilmung seiner Unendlichen Geschichte, die Ende der 70er Jahre geschrieben ist, fand, nämlich Hundsgrotten beschissen, und wollte sie von dem Projekt distanzieren, hat sogar Rechtsstreit angefangen und so weiter. Hat alles nicht funktioniert. Falls ihr das, also Momo verfilmt kennt, mit der Verfilmung von Momo war Michael Ende mehr zufrieden als mit der Unendlichen Geschichte. Aber begeistert war er auch nicht. Ja, warum wohl? Weil es halt Literatur ist, ja. Momo ist Literatur. Und nur, wenn man sie auf den Standpunkt stellt, nicht alle Menschen lesen ja Bücher. Manche gucken auch Filme und kommen dann über einen Film manchmal auf ein Buch. Ja. Wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, kann man sagen, okay, dann kann man es verfilmen. Eigentlich muss man es lesen. Das ist ein Leseerlebnis und das gilt wahrscheinlich sogar für Jim Knopf. Wenngleich, oder man macht es eben so bezaubernd, reizend, märchenhaft mit Marionetten wie die Augsburger Puppenkiste. Ich würde mal behaupten, das hat dem wenig genommen, ja, sondern das hat einen ganz eigenen, ja, einen Charme des Kindlichen, hinter dem dann ja, was Großes, eine große, substanzielle Aussage steht, sagen wir mal, Aussage, Botschaft, das ist alles Blödsinn, ja. Oder ein großes Bild, eine große Imagination steht. Ja, das nur nebenbei. Worum geht's in Momo? Um die Zeit. Das Phänomen der Zeit. Momo ist ein Mädchen, über dessen Herkunft man nichts weiß, die da alleine in einem alten Amphitheater irgendwie wohnt. Die Menschen, die das mitbekommen, dass da jetzt so ein Mädchen wohnt, sind sozial eher unterprivilegiert oder nicht besonders privilegiert jedenfalls und stehen von der Idee ab, das Mädchen in ein Waisenhaus bringen zu müssen, weil das kann doch da nicht einfach wohnen. Doch, es darf da wohnen, im Waisenhaus war es schon, sagt das Mädchen. Da möchte es nicht wieder hin. Das verstehen alle. Und der Deal ist jetzt im Grunde, der sie wohnt da und jeder kümmert sich eben so ein bisschen drum. Man muss sich aber eigentlich gar nicht wirklich drum kümmern. Und dieses Mädchen Momo, das kann offenbar sehr gut für sich selber sorgen und weist eine besondere Eigenschaft auf. Sie kann äußerst gut zuhören. Sie sagt nichts oder wenig. Ja. Vor allem gibt sie keine guten Ratschläge oder so. Sondern sie hört im Grunde Menschen zu, auch Menschen, die streiten. Die streiten dann im Grunde nur in ihrer Gegenwart. Und das reicht schon, damit sich in den Menschen selber irgendwas löst, eine Erkenntnis dämmert und so weiter. Das ist im Grunde auf die Spitze getriebene sokratische Hebammenkunst, wie man das so nannte. Ja, also, dass man durch Fragen aus den Menschen etwas rauslöst, was sie selber eigentlich schon wissen. Momo muss nicht mal fragen. Momo hört nur zu. Das ist eine erstaunliche Eigenschaft, die dem Kind dazu geschrieben wird. Also die Fähigkeit besteht irgendwie auf eine merkwürdige Weise darin, nichts zu tun, abzustehen von klugen Sprüchen, klugen Antworten, Ratschlägen und so weiter. Abzustehen davon, sondern sich zuzuwenden und dieses Fluidum, das zugewendeten Lauschens reicht offenbar, dass im Menschen sich was löst. Und das klingt märchenhaft, wird natürlich auch irgendwie auch märchenhaft gestaltet, aber das gibt's ja, das Phänomen. Singulär oft, nicht wahr? Das ist jetzt irgendwie nichts, was dem man dauernd begegnet, aber es gibt's manchmal. Wir erkennen das wahrscheinlich alle irgendwie, dass man in einem bestimmten Fluidum sich fühlt in Gegenwart eines Menschen und plötzlich löst sich in einem was, ja, und kommt in einem selber was in Gang ohne dass der andere irgendwas Besonderes unternimmt. Das gilt natürlich auch für die Kinder, mit denen da, die da spielen, mit denen Momo spielen. Mit Momo kann man wunderbar spielen. Momo macht gar nichts Spezielles, sie ist nur da und die Kinder spielen, als gelte es ihr Leben, und spielen eben mit allem, was da ist, ja, mit Gegenständen der Natur und so weiter. Nicht mit anderen, das ist ganz interessant, natürlich werden auch so Spielzeuge erwähnt, die dann immer mehr auftauchen im Laufe des Buches, so wie irgendwelche Roboter, die dann laufen können, das gab es in den 70er Jahren, das war so ein Traum-Weihnachtsgeschenk, was ich auch hatte, ja, so ein Roboter, der so ein ferngesteuerter, damals natürlich nicht Funkfern, sondern kabelferngesteuerter Roboter oder so, der dann laufen kann und irgendwelche Sprüche absondert, und so weiter. Ja, genau, das kann der dann, sagt der Erzähler, dieser Roboter, aber sonst nichts. Sonst ist er zu nichts gut, gewissermaßen, ja. Ja, genau. Da ist mir wirklich nochmal was gedämmert, als ich das gelesen habe. Diese moderne Art von Spielzeugen, und man kann das natürlich noch viel weiter drehen, ja. Das und das kann das Spielzeug dann. Kann das Spielzeug, ja. Aber sonst ist es eigentlich zu nichts gut, ja. Hingegen die Spielzeuge, die ich draußen in der Natur vorfinde, Stöcke, Steine, Dreck, ja, kann alles. Ist zu allem gut. Man muss nur wissen, damit umzugehen. Ein Kind weiß das im Allgemeinen sogar. Jetzt machen wir vielleicht mal einen kleinen Sprung zu diesem Nachwort, dessen Anfang ich gerade vorgelesen habe. Lese gerade mal ein Stückchen weiter vor. Ich muss gestehen, sagt er eben, ich habe die ganze Geschichte aus dem Gedächtnis so niedergeschrieben, wie sie mir selbst erzählt worden ist. Nachwort des Verfassers, nicht des Herausgebers, war falsch, des Verfassers. Und der Verfasser ist Michael Ende, das ist klar. Michael Ende sagt also hier, und das ist ein fiktiver Verfasser, er hätte die Geschichte gar nicht, die Geschichte stammt gar nicht von ihm. Persönlich habe ich weder die kleine Momo noch einen ihrer Freunde je kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es ihnen weiterhin ergangen ist, wie es mit ihnen heute steht. Und auch was die große Stadt betrifft, bin ich selbst nur auf Vermutungen angewiesen. Das Einzige, was ich dazu noch bemerken möchte, ist Folgendes. Ich war damals auf einer großen Reise und bin es immer noch, als ich eines Nachts mein Eisenbahnabteil mit einem merkwürdigen Passagier teilte. Merkwürdig insofern, als es mir völlig unmöglich war, sein Alter zu bestimmen. Anfangs glaubte ich, einem Greis gegenüber zu sitzen. Doch bald sah ich, dass ich mich getäuscht haben musste, denn mein Mitreisender erschien mir plötzlich sehr jung. Doch auch dieser Eindruck erwies sich bald wieder als Irrtum. Jedenfalls erzählte er mir während der langen Nachtfahrt diese ganze Geschichte. Nachdem er damit zu Ende war, schwiegen wir beide ein Weilchen. Dann fügte der rätselhafte Passagier noch einen Satz hinzu, den ich dem Leser nicht vorenthalten darf. »Ich habe Ihnen das alles erzählt«, sagte er nämlich, »als sei es bereits geschehen. Ich hätte es auch so erzählen können, als geschehe es erst in der Zukunft. Für mich ist das kein so großer Unterschied.« Er muss dann wohl an der nächsten Station ausgestiegen sein, denn ich bemerkte nach einer Weile, dass ich allein im Abteil war. Leider bin ich dem Erzähler seither nicht wieder begegnet. Aber falls ich ihn zufällig noch einmal treffen sollte, dann möchte ich ihn vieles fragen. Interessant, ne? Das liest sich nicht wie irgendeine alberne, kokette Herausgeber, wie ich fälschlich vorhin gesagt habe, oder in dem Fall Verfasser, Fiktion, ja, wo so ein bisschen kokett mit dem Leser gespielt wird. Das stammt gar nicht von mir, So liest sich das nicht. Es liest sich wie ein ernsthaftes Bekenntnis, wo diese Geschichte herstammt. Von einem dem Verfasser unbekannten Fremden auf einer langen Nachtfahrt. Auf einer großen Reise, in Klammern, auf der ich mich immer noch befinde, sagt der Verfasser. Und ich finde es vollkommen klar, dass das genau so stattgefunden hat. Nicht eine Zugfahrt unbedingt, ja. In einem Abteil unbekannter Passagier, der plötzlich da ist. Er ist weder alt noch jung oder beides zugleich. Ja, das muss man ernst nehmen. Es handelt sich da um eine Art von Bild oder Imagination oder ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, eines Vorganges, der wirklich stattgefunden hat. Und für den das Bild hier, wie es gewählt ist, offenbar naheliegendes war, auf einer Nachtfahrt. Die Nacht weist natürlich wieder auf, was ja normal ist. Und die Romantik natürlich, ja. Und in diesem Nachtbereich, wenn man in den eintritt und sich in dem plötzlich wiederfindet, man weiß oftmals gar nicht, wie man hinkommt. So schildert der Verfasser, ich weiß gar nicht, wo bin ich jetzt plötzlich hier? Ja, wer sitzt da mir gegenüber? Ja, werden Dinge durchlässig, wird die Wirklichkeit im Grunde durchlässig und werden mir Dinge erzählt, die ich vorher noch nicht wusste. Und ich merke als Verfasser in dem Fall, nicht wahr, ich schreibe die jetzt einfach auf und fertig. Ja. Also das Nicht-Ausgedachte einer Geschichte, sondern das Aufgeschriebene. Und das bringt mich wieder zurück zu einem abgebrochenen Gedanken von vorhin. Der erste Satz wird geschrieben, in dem Fall im Fall von vorhin von Jim Knopf, und Michael Ende weiß den zweiten Satz noch nicht. Das hat er mehrfach in Interviews auch betont, dass er vieles so entstanden ist, und bei der unendlichen Geschichte wird es ähnlich sein und so weiter. Es entwickelt sich, wickelt sich aus, ja. Es ist etwas eingewickelt gewissermaßen, es wickelt sich aus. Evolution heißt Auswicklung. Wickelt sich aus, etwas aus einem Satz zum nächsten, wie aus einem Samenkorn am Ende ein riesiger Baum wächst, ja. Wie das sich aus dem scheinbaren Nichts heraus auswickelt. So ungefähr muss man sich's vorstellen. Und auf diese Art, wenn man schreibt, passiert es natürlich immer wieder, dass man sich auch als Verfasser, weil man ja gleichzeitig ein denkender Mensch ist, ein rationeller Mensch ist, rationaler Mensch ist, immer wieder in Sackgassen findet. Man hat sich in irgendwas reingeschrieben, ein Satz folgt dem anderen und so weiter, wunderbar. Und dann plötzlich kommt man in eine Ecke und denkt, ja, und wie geht's jetzt weiter? Und Michael Ende sagt nun, er hat sich versucht immer zu weigern, eine schnelle Lösung zu finden. Also eine, die er sich jetzt ausdenken kann, ja, oder einfach zurückzugehen und das Letzte zu streichen. Sondern hat der Fantasie, die ihm das eingegeben hat, sagen wir es mal so, ja, mehr Recht eingeräumt. Die wird schon wissen, wohin sie will, so nach dem Motto, ja. Und dann entstehen die unglaublichsten Lösungen sogar, die dann nämlich auch wieder als Einfälle kommen. Es fällt einem etwas ein oder zu und so weiter. Und so entstehen, zum Beispiel bei Jim Knopf ist es so, entsteht eine Welt, die ist, die kann man sich nicht ausdenken. Das ist es. Die kann man sich nicht ausdenken. Und was Ähnliches haben wir auch bei Momo. Das kann man sich nicht ausdenken. Es folgt einem Plot deutlicher als vielleicht Jim Knopf. Und trotzdem kommen wir in Bereiche, die kann man sich nicht ausdenken. Also da sitze ich, also so wahr ich hier sitze und das sage. Das kann man sich nicht ausdenken. Das muss einem einfallen. Oder geschenkt werden oder sowas. Jetzt kommen wir wieder zu Momo. Ist nicht wahr? Wie das springen immer so schön hin und her. Also, die Welt ist in Ordnung. Die Leute haben Zeit füreinander. Aber plötzlich haben sie immer weniger Zeit. Was passiert? Ja, irgendwie etwas Seltsames. Es tauchen immer mehr so graue Herren auf. In grau gekleidete, so bürokratische Typen mit grauem Koffer und grauem Anzug. Die alle so irgendwie Zigarre rauchen oder Zigarillo rauchen oder sowas. Und das sind die Zeitdiebe. Die kommen von der Zeitsparkasse und bereden nun die Menschen, doch Zeit zu sparen. Sie würden so viel Zeit verschwenden. Wie viel haben sie denn als Zeitkontingent im Leben schätzungsweise zur Verfügung? So und so, kann man ja ausrechnen, so wie lange so ein Leben im Schnitt dauert. Und wie viel benutzt man jetzt zum Beispiel für Schlafen oder so sinnlose Betätigungen wie einen Abend mit Freunden und so weiter, statt irgendwie sie sinnvoll zu nutzen, ja? Und einzusetzen, um ja Geld zu verdienen zum Beispiel, um den Betrieb zu effektiv zu machen und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist klar, es geht hier ums Geld, es geht hier um unser Wirtschaftssystem, aber es geht eben, und das ist wirklich wichtig, glaube ich, es wird eben niemals Geld genannt. Es wird mit Zeit gerechnet, als wäre es Geld, und man denkt ja immer auch an den Spruch, Zeit ist Geld und so weiter. Aber was die eigentliche Perfidie dieser grauen Männer besteht nicht darin, dass sie mir einen Geldbeutel wollen, sondern an meine Zeit. Und der Satz fällt dann eben, Zeit ist Leben. Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen der Menschen. Es ist so, ich glaube, das kann man sich nie ausdenken. Es ist eine von diesen Sachen, die man sich nie ausdenken kann. Das entdeckt man. Zeit ist Leben. Und wenn die Welt da draußen, das ist ja, beschreibt im Grunde natürlich unsere Welt, wir sind 50 Jahre später, ne? hier es immer nur ums Geld geht, ist es möglicherweise noch Augenwischerei. Es geht um Zeit und damit geht es um Leben. Wenn ich meine Lebenszeit nicht mehr für das wahre, gute, schöne einsetze, und damit meine ich jetzt nicht hier diese Video- und Audioreihe, ist klar, für wahre, gute, schöne Dinge einsetze, wie Begegnung, wie Kultur, wie Stille, Ruhe, Muße, Menschen, Neugier, Interesse und so weiter, Natur, ja. Dann geht's mir ans Leben als Mensch und damit an mein Herz. Und das Herz ist die Mitte des Menschen. Dann geht's ans Menschsein. Ist klar. Auf dem Umweg über die Zeit. Zeit nehmen, Zeit haben, Zeit ausgeben. Zeit. Ja. Und am Ende ist die ganze Welt eine völlig andere. In dem Buch jetzt wieder, nicht wahr? Plötzlich hat keiner mehr Zeit. Alles geht wahnsinnig schnell und ist rationell und so super toll, aber ja, keine Zeit mehr. Man kann sich nicht mehr zuhören, man redet nicht mehr miteinander. Man hat ja keine Zeit, man muss schnell irgendwo hin, man muss dies und das abwickeln und so weiter. Alle sind angesteckt im Grunde genommen von dem Zeitvirus, von dem Zeitsparvirus. Ja. Und wie löst man nur das Problem? Ja, man muss die gestohlene Zeit, die von den grauen Herren gestohlen ist, wieder zurückholen. Und das kann niemand als Momo, das Mädchen, das so gut zuhören kann, und begibt sich auf eine Reise unter Führung einer Schildkröte. Eine Schildkröte taucht dabei in der unendlichen Geschichte auch nochmal auf. Die Schildkröte ist natürlich ein uraltes mythologisches Bild. Ja. Es gibt ja ganze Mythologien, nach denen zufolge die Welt auf dem Rücken einer Schildkröte entstanden ist und so weiter. Ja, die Schildkröte, die unglaublich viel Zeit zu haben scheint, weil sie so wahnsinnig langsam ist. Und dann gibt's eben auch, da muss man jetzt nicht ins Detail gehen, eine Verfolgungsjagd, wo die grauen Herren Momo verfolgen, die Schildkröte Momo leitet, ihr vorangeht und so langsam ist, dass sie allen Verfolgungen entkommt und immer im richtigen Augenblick da ist, wo sie sein muss. Und das hängt offenbar miteinander zusammen. Nicht das Rennen macht die Flucht erfolgreich, sondern das langsame Vorgehen. Wenn du es eilig hast, mach langsam gewissermaßen. Ja. So. Übrigens eine Lehre, die man für den Alltag auch mal mitnehmen kann. Wenn man es eilig hat, merkt, man hat es eilig, dann bloß langsam machen. Dann extra langsam machen. Wo man entkommt und so weiter und gelangt zu einem Meister Hora. Eine rätselhafte Figur oder auch gar nicht rätselhaft. Meister Hora. Hora heißt ja Stunde, ist ja lateinisch. Das ist der Verwalter der Zeit, das ist nicht der Erfinder der Zeit. Der verwaltet die Zeit, teilt sie zu, die Zeit und so weiter. Eine äußerst menschenfreundliche Figur. Und naja, man kann sich irgendwie denken, am Ende wird die gestohlene Zeit wieder befreit oder zurückgeholt. Aber was nun speziell bei diesem Meister Hora geschieht, das sind wirklich unerhörte Dinge, die man lesen muss. Schaut euch das bloß nicht irgendwo an. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt verfilmen kann oder was. Ja. Wo Momo vorgeführt bekommt, worum es sich eigentlich bei der Zeit handelt. Als ich das gelesen habe, und es juckt mich in den Fingern, es für euch vorzulesen, aber ich werde es den Teufel tun. Ja. Das müsst ihr lesen. Als ich das gelesen habe, was da an Bildern vor Momo hingestellt wird und was sie erlebt und erfährt da, da hatte ich echt das Gefühl, ich sprachlos, ja. Ich habe mich gefragt, was lese ich hier? Was ist das, was ich hier lese? Es ist doch kein Kinderbuch. Es ist wahrscheinlich nicht mal ein Erwachsenenbuch. Ich weiß gar nicht, was lese ich hier? Es ist Mythologie. Nein, es ist auch keine Mythologie. Was ist das? Ja. Also so profunde Wirklichkeit und Wahrheit, wie mir hier gegenüber tritt, gleichzeitig aber so unausgesprochen, sondern in so großen Bildern hingestellt. Also, das habe ich wirklich noch niemals erlebt und ich habe wirklich schon einiges gelesen. Ja. Und das Spektakuläre, andersrum spektakuläre, also bei der Sache ist gleichzeitig, dass das Buch Momo und auch, das gilt auch für Jim Knopf und für die unendliche Geschichte, die ich jetzt gerade lese, das kommt erstaunlich wenig literarisch daher, im Sinne von so filigran ziselierte Sprache oder sowas und so. Nein, es wird einfach erzählt. Und zwar so, dass ich manchmal das Gefühl habe, sogar in der Wahl einzelner Worte ist der Autor Michael Ende nicht unbedingt immer ganz trittfest gewesen oder stilsicher oder so. Aber das macht nichts, ja. Also das eine Literatur, die gleichzeitig wenig literarisch ist und trotzdem hochliterarisch, also das finde ich, allein das ist schon irgendwie, da fällt mir echt schon gar nichts mehr dazu ein, ja. Was man von diesem Buch Momo lernen kann, ja, ist wieder ein Ohr-Auge gespürt zu kriegen für Zeit und dafür, dass hinter vielem, wenn nicht allem, was so in der Welt vorgeht, gerade wenn es um Geld geht oder so, oder Aufmerksamkeit geht, die erheischt wird, es um Zeit geht. Die Zeit ist das, was ich habe als Mensch. Meine Zeit, wie nutze ich sie? Ja. Und was ist eigentlich Zeit? Was sind Stunden, Tage, Minuten, Sekunden? Ja. Was ist das? Ja. Und dafür habe ich ein Gefühl mitgenommen, einen ganz starken bildhaften Eindruck mitgenommen, von dem, was Zeit ist und wie die Zeit in meinem Herzen wohnt. In jedes Menschen Herzen wohnt. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt Schluss. Ja. Also eine unbedingte Leseempfehlung oder auch eine Wiederleseempfehlung. Ja. Nicht denken, es ist ein Kinderbuch und so weiter. Ne? Vielleicht ist es ein Kinderbuch. Michael Ende sagt, er schreibt Bücher für Kinder und auch für die Kinder, die in den Erwachsenen immer drinne stecken. Als Erwachsener war man ja auch mal ein Kind. Und das ist immer noch da. Und für dieses Kind, auch im Erwachsenen, sind diese Bücher. Und dieses Kind, sage ich euch, wird verstehen, worum es geht. So. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.